Zeitfragen, Dialog Nummer 8, Barmherzigkeit und Verzeihen. Barmherzigkeit ist ein Terminus, den wir heute kaum mehr verwenden. Verzeihen durchaus.
Ja, wobei man auch fragen kann, ob wir uns wirklich klar sind in dem, was Verzeihen eigentlich bedeutet. Man sagt relativ schnell mal Verzeihung oder so etwas. Ein bisschen scheint es mir wie Freundschaft zu sein. Wir schauen vielleicht nochmal noch drauf. Also auch ein Begriff, der in seiner Substanz gar nicht immer so ganz klar ist. Beides jedenfalls eher Begriffe wie auch vor allen Dingen Barmherzigkeit, die nicht mehr so populär sind. Man denkt nicht mehr in solchen Formen. Wir haben mehr ein Denken, was in Ansprüchen, in Pflichten, aber auch was ich leisten muss, aber auch was mir zukommt, irgendwie denkt. Diese, ich sage mal, weichen Formen, diese flexiblen Formen, übergehenden Formen, wie eben so etwas wie Barmherzigkeit, die sind gar nicht so bewusst eigentlich in unserem täglichen Handeln. Es ist natürlich auch ein Begriff, der eine ganz klar religiöse Vergangenheit hat. Der gehört nun wirklich erstmal in die Religion und in unserem Kulturkontext auch eben ins christliche Evangelium. Und wir können vielleicht einfach ein Beispiel mal nehmen aus dem Evangelium, um auch deutlich zu machen, welchen Anstoß man erstmal auch nehmen kann an einem Begriff von Barmherzigkeit. Und ich meine jetzt das Gleichnis vom verlorenen Sohn aus dem Evangelium nach Lukas. Die Geschichte ist ja die folgende: ist ein Vater, sehr reich und vermögend, mit Grundbesitz und Geld, hat zwei Söhne. Einer von den zweien lässt sich das Erbe auszahlen und geht frisch und fröhlich in die Welt. Der andere bleibt zu Hause, sorgt für den Vater und für Grund und Boden und Vieh und Bestand und dergleichen. Der rausgeht, kümmert sich um gar nichts, verprasst auch sein Erbe, wird krank und elend und arm. Und als er dann gar nichts mehr hat, kehrt er wieder nach Hause zurück. Und da entscheidet sich der Vater, kommt auf ihn zu, nimmt ihn auf und gibt ihm alles das, was auch der zurückgebliebene Sohn hat. Er wird sozusagen wieder in sein Erbe eingesetzt. Und er hat alles, bekommt alles nochmal wieder neu. Und das ist ja zunächst mal eine völlig ungerechte Sache. Man kann ja gut verstehen, dass der andere Bruder, der sich über Jahre dann um alles gekümmert hat, ziemlich empört ist, zumal der andere ja jetzt nochmal extra wieder was bekommt, was ihm eigentlich nicht zusteht. Der Gerechtigkeit nach ist er ja längst ausbezahlt und ist selbstverantwortlich gewesen für das, was er tut. Wenn man auf diesen Vorgang jetzt gucken will, dann kann man das zum Beispiel machen, indem man mal schaut, wie hat ein Maler so etwas gemalt. Und es gibt eine wunderbare Darstellung, auf die wir natürlich im Rahmen eines Podcasts nur sehr begrenzt eingehen können, von dem Maler Rembrandt. Der hat eine Heimkehr des verlorenen Sohns gemalt, die heute in St. Petersburg in der Eremitage hängt, aber im Internet auch mit guten Reproduktionen zu finden ist.
Sie haben ja eine Abbildung mitgebracht. Ich versuche mal, dieses Bild zu beschreiben. Ich sehe eine Gruppe von Menschen. Drei Personen erscheinen im Licht. Der Vater, der seinen verlorenen Sohn in die Arme schließt, und der daheimgebliebene Sohn. Sie alle verbindet das Licht im Gegensatz zum Dunkel des restlichen Gemäldes, in dem die anderen Personen versinken. Es scheint ein Leuchten zu sein, vielleicht eines, das von innen kommt. Die barmherzige Geste des Vaters scheint auch den daheimgebliebenen Sohn zu umschließen. Ungerechtigkeit, Neid, Ablehnung kann ich nicht erkennen.
Nein, gar nicht. Was man wirklich ja beobachtet, ist, wie dieser heimkehrende Sohn vor seinem Vater kniet und wie dieser alte, gütige Vater in so einer Art segnenden Gebärde einfach die Hände über ihn legt und wie eine gemeinsame Aura oder Hülle entsteht, die eigentlich einfach nur in diese verzeihende, liebende Güte gebettet ist. Und da gibt es interessanterweise auch fast keine Anfrage dran. Es ist ein sehr, sehr emotional, stimmungsvolles Gemälde, wenn man es so nimmt. Und die rationale Frage, wenn ich so sagen darf, nach dem, was ist gerecht, was darf der haben, was darf der eigentlich nicht haben, die denkt Rembrandt jetzt in der Figur mit völligem Recht eigentlich auch gar nicht. Und so bemerkt man vielleicht, wie man, wenn man über Barmherzigkeit redet, steckt ja noch im deutschen Wort drin, mit Herz, dass man nochmal in eine ganz andere Qualität kommt. Es ist schwer, Barmherzigkeit rational, argumentativ auszuweisen. Wie will man das machen? Gerechtigkeit kann man rational begründen. Barmherzigkeit kann ich vorleben und ich kann sie durch meine Tat plausibel machen und ich kann sie durch die Beziehung der Menschen untereinander in evidente Sichtbarkeit treten lassen. Aber begründbar? Vielleicht noch eine andere Geschichte. Da gibt es auch eigentlich im Evangelium diejenige vom barmherzigen Samariter. Und die hat eine weite Geschichte und vielleicht auch eine kuriose in mancher Hinsicht. Friedrich Schiller, der Wieland-Kollege, der hat sie einmal aufgegriffen und eigentlich gar nicht, um zu beschreiben, was Barmherzigkeit ist, sondern um zu beschreiben, was Schönheit ist. Wir erinnern uns an die Geschichte, ein Mensch ist verwundet und liegt am Wegesrand und jetzt kommen verschiedene Menschen an ihm vorbei und überlegen, ob sie ihm helfen oder nicht. Nach wie vor eine sehr aktuelle Geschichte. Und die meisten finden auch sehr gute und sehr überzeugende Gründe, warum sie jetzt gerade nicht helfen können. Eben aufgrund anderer Verpflichtungen und Aufgaben. Einer aber hilft. Und Schiller beschreibt jetzt den Helfenden so, dass er sagt, das ist jemand, der hilft einfach spontan aus eigenem Antrieb als freie, individuelle, kreative Handlung. Es kümmert ihn jetzt gar nicht, was er für eine Aufgabe hat. Es ist ihm auch gleichgültig, was daraus wird, dass er Geld verliert, weil er sein Geschäft nicht machen kann oder dass da was versäumt wird oder dergleichen. Er schaut einfach hin und sieht, da ist jemand in Not und ich bin der, der ihm helfen kann. Und das führt zu der Entscheidung. Und da sagt jetzt Schiller, das ist eine schöne Handlung, die barmherzige Handlung. Weil hier Freiheit in die Erscheinung tritt. Freiheit wird sozusagen sichtbar und anschaubar. Und das Gute wird als Schönheit draußen in der Welt erlebbar. Wir können aber jenseits der Frage danach, wie wir jetzt mit einem Diskurs von Schönheit daran umgehen, noch etwas ganz anderes daran lernen. In der Bibel wird dieses Gleichnis erzählt vom Herrn auf die Anfrage: Herr, sag uns doch mal, wer ist mein Nächster? Denn in der Bibel, schon im Alten Testament, steht, man soll ja seinen Nächsten lieben. Und nun kommt die Frage, ja, wer ist denn das eigentlich? Ist ja auch eine berechtigte Frage. Also muss ich jetzt jeden lieben, der da irgendwie rumläuft? So ist ja auch ein schwieriges Geschäft. Wie soll man das denn irgendwie hinkriegen? Und jetzt wird in der Bibel diese Geschichte erzählt. Und wenn man sie jetzt nochmal aus dieser schillerschen Perspektive liest, dann wird eigentlich gar nicht die Frage beantwortet, wer ist mein Nächster, sondern diese Frage wird innerlich gewandelt. Die Frage heißt, wem bin ich der Nächste? Wenn ich frage, wer ist mein Nächster, dann ziehe ich mich raus und treffe jetzt ein Urteil. Da laufen 5 Menschen rum und jetzt entscheide ich, wie im Supermarktregal, was ist jetzt die Fanta, die ich wähle? Wer ist jetzt mein Nächster an dieser Stelle? Wenn ich jetzt nicht frage, wer ist mein Nächster, sondern wenn ich frage, wem bin ich der Nächste, dann frage ich eigentlich schon nach der Verbindlichkeit, in der ich in der Situation stehe. Die Entscheidung liegt eigentlich gar nicht bei mir, sondern sie ist schon aus der Situation heraus klar. Mein Nächster, wenn ich nur hingucke und mich traue, das so zu entscheiden, das ist schon immer klar, wem ich der Nächste bin und wem ich helfen kann. Ich kann mich bequem entziehen und dann nochmal fragen, wer ist denn jetzt mein Nächster? Aber eigentlich, wenn ich innerlich genau jetzt diese Frage anlege, wem bin ich der Nächste, dann ist die Situation für mich schon geklärt. Und dieser kleine Umschwung, Bewusstseinsumschwung, dieses distanzierte, wer ist mein Nächster, und dieses sich Trauende in die Situation geben, wem bin ich der Nächste? Das ist wie ein Umschwung, der mir erlaubt, in diese Frage nach Barmherzigkeit hineinzugehen.
Und er bringt mich auch zu der Erkenntnis, dass ich Verzeihen nicht für mich alleine kann, sondern das Verzeihen nur wirkt, wenn ich dem Menschen, dem ich verzeihen möchte, auch tatsächlich begegne.
Ja, das ist also jetzt dann ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann sagen, Verzeihung, und dann laufe ich irgendwie weiter. Aber was heißt denn eigentlich dieses Verzeihen? Also jetzt wird mir gegenüber ein Akt der Barmherzigkeit ausgeübt. Das heißt, es übernimmt jemand etwas, es hilft mir jemand bei etwas, was ich alleine gar nicht hinkriege. Und wenn der das jetzt noch tut, obwohl ich ihm eigentlich etwas angetan habe, das heißt, der ist barmherzig und verzeihend, dann entsteht ja zwischen uns nochmal eine ganz andere Verflechtung unserer Begegnung, der Biografien oder emphatisch des Schicksals. Man kann das, glaube ich, wenn man innerlich einmal reinspürt, auch sehr, sehr gut erleben, was das eigentlich heißt. Also wenn mir wirklich jemand in dem Sinne verzeiht, dass er mir etwas möglich macht, obwohl ich ihm was Böses getan habe. Das bewirkt, wenn ich das innerlich annehmen und aufnehmen kann, das bewirkt eine fundamentale Wandlung unserer Beziehung. Der muss mich nicht mehr hassen, ich muss ihn nicht mehr hassen. Es ist aber auch nicht alles gut, sondern ich weiß ganz genau, dem verdanke ich jetzt was. Und bei dem stehe ich im Wort oder wie auch immer. Da entsteht eine Verbindlichkeit in der Beziehung, die nochmal eine ganz andere Qualität hat. Die ist viel, viel höher als bei anderen Angelegenheiten, die da so passieren können. Und deswegen ist eben Verzeihen etwas, was wie Barmherzigkeit nochmal steigert zu einer sehr, sehr neuen Möglichkeit von miteinander begegnen und miteinander handeln können.
Ich glaube, das lassen wir alle nochmal sacken oder nachhallen. Wir beenden damit den Teil, in dem wir den ethischen Grundfragen nachgespürt haben. Das nächste Mal treffen wir uns zum zweiten Teil und beschäftigen uns mit den Grundfragen des Anthropozän.